Ja, guten Morgen nochmal auch von meiner Seite an euch alle, die ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung, die ihr uns ausgesprochen habt. Eva, meine Frau, ist ja auch dabei und nachher erwartet uns ja noch eine Einladung bei Wittenburgs. Das ist auch immer sehr schön, die Gemeinschaft zu genießen. Gemeinschaft hier mit euch, auch eine wichtige Sache untereinander. Wir haben es eben schon von Simon gehört. Wir hatten gestern eben die Bibelunterweiser bei uns in Monheim-Baumberg. Und das ist auch immer schön, wenn man sich so ein bisschen vernetzt und auch sieht, wie andere Geschwister aus anderen Gemeinden dann zusammenkommen und da Kontakte entstehen und man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wir haben davon gesungen, eben von dem Wort Gottes, was Licht auf unserem Weg sein soll, uns Richtung weisen soll für unser alltägliches Glaubensleben. Und das Wort Gottes soll natürlich auch heute vor uns stehen. Ich habe noch Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus Monheim-Baumberg, auch an euch hier, die möchte ich gerne ausrichten. Und auch da die Verbundenheit eben der Geschwister untereinander. Einige von euch waren schon mal in Baumberg, manche auch nicht, aber es ist gar nicht so weit weg. Wir sind jetzt gute halbe Stunde gefahren, man ist eigentlich recht schnell bei uns in der Gemeinde. Ich möchte jetzt starten mit der Betrachtung des Wortes Gottes und bevor wir das tun, eine Frage erstmal an euch. Was ist das Wichtigste? Erkenntnis, Liebe oder Wahrheit? Ja, also ich möchte jetzt auch gar keine Rückäußerungen. Ich möchte euch einfach nur mal zum Nachdenken anregen, was ist eigentlich das Wichtigste? Erkenntnis, Liebe oder Wahrheit? Wir machen jeden Dienstagabend eine evangelistische Bibelstunde bei den Sintis. Und wenn wir unter uns sind, sind keine dabei, die noch nicht gläubig sind, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Wort Gottes. Und da habe ich auch diese Frage gestellt. Und es war interessant, was dann so für Rückmeldungen kam. Es war durchaus unterschiedlich. Die einen sagten, ja, Liebe ist doch ganz besonders wichtig. Und die anderen sagten, nein, Erkenntnis ist besonders wichtig. Man muss doch das Wort Gottes kennen und wissen, was der Wille Gottes ist. Letztendlich musste ich ihnen sagen, es ist eigentlich falsch, eine Wertung vorzunehmen, was jetzt von denen das Wichtigste ist, sondern irgendwie hängen sie alle miteinander zusammen. Also wenn wir nur Liebe hätten, aber keine Erkenntnis und die Wahrheit nicht kennen, dann wird es auch schwierig, weil dann können wir auch nicht richtig raten, wenn wir in unserem Glaubensleben ja wachsen wollen und Geschwister uns nach etwas fragen. Wenn ich nur die Liebe habe, aber keine Erkenntnis aus dem Wort Gottes, dann geht das auch irgendwie in eine völlig falsche Richtung. Ja, und deswegen, Erkenntnis alleine wäre auch nicht schön, wenn es keine Liebe gäbe, weil ich kann ganz viel aus dem Wort Gottes erkannt haben und auch für mich persönlich erkannt haben. Aber wenn ich das versuche, allen in der Gemeinde überzustülpen und sagen, so muss es sein und nicht anders und du musst das jetzt begreifen, reine Erkenntnis wird uns da auch nicht weiterhelfen. Und wenn ich einen Jungbekehrten vor mir habe, der wird noch nicht alles verstanden haben und dann muss ich Geduld haben und muss ihm erstmal Zeit geben, sich auch persönlich zu entwickeln, das Wort Gottes besser kennenzulernen und eben vielleicht auch in der Erkenntnis zu wachsen und Dinge, die ich vielleicht in einem jahrzehntelangen Glaubensleben mittlerweile erkannt habe, muss ich auch Geduld haben, vielleicht bei jungen Gläubigen, die erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um das zu verstehen und da anzukommen, wo ich vielleicht schon bin und mich nicht hochmütig über sie zu erheben und sagen, ich weiß schon viel mehr und so muss es sein und nicht anders. Das ist dann lieblos. Also es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ja? Wir wollen heute mal aus dem ersten Korintherbrief das Kapitel 8 uns vornehmen. Und da beginnt Paulus hier für die Korinther einen neuen Sinnabschnitt. Und er beginnt jetzt in den nächsten Kapiteln etwas zu entwickeln, wo es um die persönliche Freiheit des Gläubigen geht und Prinzipien des Umgangs mit dieser Freiheit, die wir als Gläubige haben. Und es scheint so zu sein, dass die Korinther Paulus auch im Vorfeld Fragen gestellt haben, wie sie mit gewissen Dingen umgehen sollen. Und Paulus arbeitet hier in diesem Kapitel oder auch im gesamten Korintherbrief verschiedene Fragestellungen oder auch Problemlagen ab, die die Korinther damals hatten. Und eine Fragestellung, die sie hatten, war, wie gehe ich mit Götzenopferfleisch um? Kann man das essen? Ja oder nein? Als Gläubiger. Kann ich Götzenopferfleisch essen? Das ist nichts, was an Frage uns heute besonders bewegt, weil wir haben hier keinen Götzentempel in Refrath oder auch nicht in Monheim, wo irgendwelche Tieropfer dargebracht werden und ihr dann eventuell auf dem Markt solches Reste von diesen Götzenopfern angeboten bekommt. Haben wir hier nicht. Aber es geht um Prinzipien, die wir mal erarbeiten wollen anhand dieses Bibeltextes. Und bei den Sintis habe ich auch wiederum gefragt, ist es erlaubt, Götzenopferfleisch zu essen oder nicht? Und auch da ging wieder die Post ab, weil dann bildeten sich zwei Lager. Die einen sagten, auf gar keinen Fall, Götzenopfer wollen wir nichts mit zu tun haben. Da haben wir uns doch wegbekehrt von diesen Dingen und damit wollen wir nichts zu tun haben. Und die anderen sagten, ja warum denn nicht, ist doch nur Fleisch. Ich bete dafür, nehme es mit Danksagung und wo das herkommt, ist mir doch egal. So, dann hatten wir auf ruckzuck zwei Gruppen, die sich da gebildet haben, die so ein bisschen gegeneinander gearbeitet haben. Und das war auch ein Problem, was in Korinth aufgetreten ist. Da gab es auch Parteiungen, weil die einen hielten sich zu Paulus, die anderen zu Christus, die anderen zu Petrus und den zu Apollos. Und da gab es auch solche Parteiungen und Grüppchenbildungen. Aber eigentlich wollen wir doch als Gemeinde Jesu Christi eine Einheit bilden und auch nach außen eine Einheit bilden zum Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder und wir gehören alle zu dem Leib dazu, zu diesem universalen Leib und auch an der Ortsgemeinde hier gehören wir alle zu Christus, alle zu diesem einen Leib. Und da können wir uns nicht rausnehmen und sagen, die sind aber bei denen und die sind bei denen. Nein, wir gehören alle zu einem Leib und das wollen wir auch in der Einheit darstellen. So, und wie geht man jetzt damit um, wenn es solche, ich sag mal, lehrmäßigen oder Ansichtssachen Unterschiede geht? Die einen sagen, ist gar kein Problem und die anderen sagen, nein, Götzenopferfleisch können wir nicht essen. Das war ihr erstes Empfinden bei der Frage, die ich da gestellt habe. Und Paulus beginnt jetzt hier im Kapitel 8 auch diese Frage, die die Korinther auf dem Herzen hatten, mal zu beantworten. Wir lesen ab Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Er fängt also jetzt an, dieses Thema sich anzunehmen und versucht, sie mitzunehmen bei der Bearbeitung dieser Frage, kann man Götzenopferfleisch essen, ja oder nein? Und er kommt als erstes mal auf den Punkt und sagt, Erkenntnis bläht auf, Liebe aber erbaut. Die Erkenntnis mag ja richtig sein, die da einige haben in der Gemeinde. Aber wenn es dazu führt, dass es zur Entzweiung und Parteiung führt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung, dann ist das nicht richtig. Und dann bedarf es der Liebe, die auch den anderen sieht und die Liebe, die eigentlich das Ziel hat, den anderen auch in seiner Persönlichkeit zu sehen, zu achten, und auf ihn einzugehen. Und wenn er die Sachen anders sieht als ich, dann sollten wir versuchen, darüber in den Dialog zu kommen und uns darüber auszutauschen, was ist denn das Problem, was du damit hast, und dass man anhand der Schrift versucht, auch Antworten zu finden, um dann wieder einen gemeinsamen Nenner zu bekommen. Und das Problem, was wir so manches Mal haben, auch in unserem Zusammenleben, es gibt nicht immer die Antwort schwarz oder weiß. Es gibt durchaus auch Graubereiche, wo man Dinge so oder so sehen kann. Beispiel, Thema Alkohol. Darf ein Christ Alkohol trinken? Und da gibt es Gruppen, die sagen, auf gar keinen Fall. Und andere wiederum sagen, naja, wenn ich alles in einem normalen Maß mache, wenn ich mal ein Bier abends trinke oder mal am Sonntag ein Glas Wein zum Mittagessen, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Und dann gibt es da wiederum vielleicht unterschiedliche Sichtweisen. So, und es gibt für den einen vielleicht, da sagt derjenige, ich möchte mich nicht in Abhängigkeiten bringen, ich möchte nicht mit diesem Alkohol was zu tun haben. Vielleicht hat er auch einen gewissen Hintergrund, wo er sagt, da habe ich früher ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht und hat für sich erkannt, ich will keinen Alkohol mehr trinken und ich sehe das als nicht gut an, Alkohol zu trinken. Und andere wiederum sagen, ich habe da kein Problem mit, mal ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken. So, und ich will jetzt keine Kontroversen hier lostreten, aber ihr merkt dieses, ihr kriegt ein Gespür dafür, ne? Ich könnte auch genauso gut fragen, darf jemand einen Fernseher zu Hause haben, ja oder nein? Die einen sagen, ich hole mir die Welt ins Wohnzimmer, das will ich nicht, ich will mich da nicht verunreinigen und dann sitze ich stundenlang davor und gucke nicht nur die Tierdoku oder die Tagesschau, sondern gucke allen möglichen Mist und verschwende meine Zeit. Und andere wiederum sagen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Kann ich mit meinem Gewissen vom Herrn gut vereinbaren? Und so gibt es Graubereiche, wo wir nichts im Wort Gottes an klaren Aussagen finden. Fernsehen gucken ist verboten. Haben wir nicht. So, also müssen wir auch uns immer wieder selber auch prüfen vor dem Herrn, was ist eigentlich richtig und was ist falsch und eine Haltung entwickeln und je nach, ich sag mal, Entwicklung auch in seinem persönlichen Glaubensleben, können Antworten auch mal ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Vielleicht sieht man Dinge nach 10 oder 15 Jahren Glaubensleben auch noch mal ein Stück weit anders. So, das soll jetzt nicht die Tür und Tor öffnen für Beliebigkeit, dass ja alles erlaubt wäre und man kann alles machen. Aber in der Freiheit, die wir haben, wo Christus uns frei gemacht hat und wo wir keine eindeutigen Aussagen im Wort Gottes finden. Zum Thema Ehe finden wir ganz eindeutige Aussagen auch im Wort Gottes oder auch zum Thema Ehescheidung oder Umgang mit Sünde, Weg der Rettung, wie ich errettet werde. Da gibt es ganz klare Aussagen, da brauchen wir gar nicht rumzudeuteln. Aber es gibt für manche Lebensbereiche, wie eben hier auch bei den Korinthern, Götzenopferfleisch essen, ja oder nein, gibt es vielleicht verschiedene Sichtweisen. Und die einen hatten damit kein Problem, die anderen aber schon. Wenn es aber dann dazu führt, dass es dann auseinanderdriftet, die Gemeinschaft und das Leben der Geschwister, dann ist es schwierig. Und er sagt, Erkenntnis bläht auf, Liebe aber hat zum Ziel, zu erbauen und den anderen mitzunehmen und auf den anderen zu achten. Und da würde ich dann den Schwerpunkt eher sehen, Liebe hat da schon ein gewisses Gewicht. Wenn aber jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er auch noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Vielleicht meint man, man hat etwas Besonderes erkannt, aber ist eigentlich doch noch gar nicht so weit. Ich habe mal von einem Mann gehört, einem Gläubigen, der gesagt hat, als ich das Abitur gemacht habe, da wusste ich alles. Als ich mein Studium mit dem Master abgeschlossen hatte, da wusste ich, dass ich vieles nicht weiß. Und als ich meinen Doktortitel gemacht habe, da wusste ich, dass ich nichts weiß. So, also eine Entwicklung, wo man dann auch sagt, naja, man denkt vielleicht als junger Mensch mit 19, hab's Abi, jetzt weiß ich alles. Ja? Und vielleicht geht es uns im Glaubensleben manchmal auch so, dass wir sagen, ich habe jetzt hier alles erkannt und weiß genau Bescheid. Und beim Studium des Wortes Gottes merkt man immer mehr, wie viele Fragen man noch offen hat auf dem Zettel und noch gar nicht so richtig die Antwort dafür gefunden hat. Und wir ein Leben lang forschen und studieren und immer wieder an neue Punkte kommen im Wort des Gottes und neue Dinge auch erkennen. Schöne neue Facetten auch, die der Herr Jesus hat oder die Gott hat in seiner Person, seiner Persönlichkeit. Und wo wir immer wieder zum Staunen kommen über die Vielfalt und Größe des Wortes Gottes. Erkenntnis bläht auf. Und wenn ich meine, ich weiß alles und mir muss keiner mehr was sagen, vielleicht muss man dann auch mal ein Stück weit wieder zurückrudern. Und Paulus will versuchen, auch hier die Korinther wieder einzufangen, zu sagen, wenn ihr sagt, ihr wisst schon alles, ihr habt die absolute Erkenntnis, vielleicht solltet ihr noch mal drüber nachdenken. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also wenn wir unsere Liebe zu Gott kultivieren, auf ihn schauen, uns mit ihm beschäftigen, dann hat das sicherlich sehr positive Auswirkungen auf uns, auf unser Glaubensleben. Und dann steht hier, der ist von ihm erkannt. Also Gott, ne, diese Beziehung, die wir dann haben dürfen, auch zwischen Gott und Menschen, etwas ganz Großartiges. Wir haben heute Morgen das Lied Aber Vater, dir wir nahen gesungen. Und das ist etwas Besonderes, dass wir diese direkte Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben dürfen als Gläubige. Und wenn das so eine Liebesbeziehung ist, die wir zu ihm haben, das macht was mit uns und das verändert auch unser Verhalten anderen gegenüber. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt. Jetzt kommt er mal zu dem Kernpunkt hier, die Frage, die Sie gestellt haben. Und offensichtlich gab es auch einige, die gesagt haben, es gibt doch nur einen Gott. Und das ist der Gott, den wir aus der Bibel her kennen. Und alles andere, was da läuft, Götzenopfer, wo also irgendwelchen fremden Göttern was dargebracht wird, das ist doch alles nichts, weil es gibt nur den einen Gott. Das war also die Argumentationsschiene. So wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass auch dass kein Gott ist als nur einer. Also sie haben das für sich erklärt, wir können das Götzenopferfleisch essen, weil im Grunde genommen sind das ja Nichtigkeiten. Es gibt nichts neben Gott. Und das, was die da den Götzen opfern oder den fremden Göttern, schert uns als Gläubige nicht, weil es gibt nur den einen Gott für uns. Und das andere, was die dann da bringen, den fremden Göttern, es gibt nur den einen Gott. Und wenn wir an Paulus denken, der in Athen war, der durch die Stadt ging und die vielen, vielen Götter sah und ja dann auch das zum Anlass nahm, in seiner Predigt auf dem Areopag dann zu sagen, ihr habt ganz viele Götter und ich bin durch eure Stadt gegangen und ich habe einen gesehen, da stand dem unbekannten Gott. Und das hat er als evangelistische Steilvorlage genutzt und hat gesagt, von dem will ich euch heute erzählen, von diesem unbekannten Gott. Und hat das genommen. Aber da sehen wir auch, in der römischen und auch in der griechischen Kultur gab es unzählige Götter, die angebetet wurden und denen auch Opfer dargebracht wurden. Und die Gläubigen Korinth, die auch einen Götzentempel in Korinth hatten, die haben das halt dann so für sich erklärt in ihrer Erkenntnis. Es gibt nur den einen Gott und die anderen, das sind ja Nichtigkeiten. Also wenn die da was darbringen, das sind ja keine fremden Götter, sondern das sind ja Nichtigkeiten. Also können wir das auch essen. Und dann wird nochmal verwiesen darauf im Vers 6, es gibt doch nur diesen einen Gott, den einen Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin geschaffen sind und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also hier wurde das so für sie argumentiert, wir stammen von diesem einen Gott, er ist unser Schöpfer, Christus ist auch unser Herr und durch den alle Dinge geworden sind. Wenn wir im ersten Buch Mose Kapitel 1 sehen, lasset uns Menschen machen, steht da, da ist schon der Sohn ja mit dabei. Und wenn wir im ersten Kapitel Johannes Evangelium lesen, das Wort, was Fleisch wurde, ist der Herr Jesus Christus und durch dieses Wort ist alles geworden, was wir hier sehen, was um uns herum ist, dann sehen wir, Christus ist derjenige, der durch das Wort alles geschaffen hat. Und da wird einfach darauf abgestellt durch die Korinther, wir haben das für uns persönlich so verarbeitet und es gibt keine anderen Götter, es gibt nur den einen. Dem wollen wir nachfolgen und dann können wir auch das Fleisch von den Götzen essen, ist für uns kein Problem. So, das Problem war aber, dass diese Erkenntnis offenbar nicht bei allen so vorherrschte. Vers 7. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Hier führt Paulus einen neuen Gedanken ein und sagt, ihr mögt das ja so sehen, ein Großteil von euch in Korinth, aber das ist nicht bei allen so, dass die das so sehen und die essen das immer noch als Götzenopferfleisch und belasten damit ihr Gewissen, da es schwach ist und sie werden befleckt. Da sind offensichtlich noch Geschwister da, die das noch nicht so richtig für sich verarbeitet haben und diese Erkenntnis, die die anderen hatten, eben noch gar nicht da war. Und damit kommt es zu einer Problemlage, dass die also dieses Gewissen belasten, befleckt werden und das ist für sie ein Problem. Ich möchte mit euch Römerbrief Kapitel 14 aufschlagen. Da lesen wir etwas Wichtiges. Römer 14, Vers 22. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Hier in diesem Kapitel 14 geht es auch um das Essen und das Trinken. Und auch hier gab es diese Problemlage. Und Paulus sagt hier, wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Und alles aber, was wir nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also er macht hier auch deutlich, Paulus, an dieser Stelle im Römerbrief, du kannst individuell vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Der eine hat überhaupt kein Problem mit, das Götzenopferfleisch zu essen, weil er das für sich verarbeitet hat im Glauben und sagt, das ist für mich gar kein Problem. Ein anderer wiederum aber zweifelt noch. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber ich mach's mal trotzdem. Und da sagt Paulus, dann, wenn du so im Zweifel handelst, du hast da noch gar keine klare Haltung und hast noch gar nicht im Wort Gottes da Sicherheit und geforscht, was denn für dich jetzt richtig oder falsch ist, dann sagt er, dann ist es eigentlich Sünde. Dann handelst du verkehrt. Und wenn jetzt hier in Korinth einige waren, die dann immer noch nach altem Muster dieses Götzenopferfleisch aßen, ist es ihnen zur Befleckung. Das ist nicht gut. Ein Beispiel. Wenn wir Gäste einladen, ich hätte kein Problem, mal einen Wein oder ein Bier vielleicht zum Mittag zu trinken. Wenn ich aber weiß, dass mein Gast, den ich dort einlade, vielleicht vorher Alkoholiker war, dann würde ich ja auf meine Freiheit erst einmal verzichten, zu sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, Alkohol zu trinken. Ich würde aber freiwillig auf meine Freiheit verzichten und sagen, um des anderen willen, weil ich weiß, ich führe ihn da in eine gewisse Versuchung. Und manche Alkoholiker die trocken geworden sind, da reicht ja eventuell der Geruch schon von Alkohol wieder aus, um sie wieder in eine gewisse schwierige Lage zu bringen, die diese Sucht wieder hervorruft. So, wenn ich das weiß, für mich Erkenntnis, ich kann Alkohol trinken, aber ich weiß, der andere hat da ein Problem mit oder es kann für ihn zum Problem werden, dann lasse ich es doch. Dann werde ich, um dem anderen keinen Anstoß zu geben, dem Schwachen keinen Anstoß zu geben, werde ich es lassen, werde ich keinen Alkohol auf den Tisch stellen. Das habe ich an Freiheit. Ich muss jetzt nicht unbedingt das, was ich erkannt habe, allen dann so überstülpen. Selbst wenn ich ihm keinen Alkohol anbiete, aber ich will das erstmal gar nicht, dass es zu einem Punkt kommt, wo er in Versuchung gerät. So, und Paulus versucht jetzt hier auch den Korinthern deutlich zu machen, wir müssen aufeinander Acht haben im Zusammenleben und im Zusammensein. Und auch wenn du schon ganz weit im Glauben bist und vieles erkannt hast, müssen wir auch langmütig und gnädig mit anderen sein, die vielleicht noch keinen so klaren, gefestigten Weg haben, die Paulus hier als die Schwachen bezeichnet. Und dann sollten wir uns der Schwachheiten der anderen auch annehmen und auf sie eingehen. Das bedeutet nicht, dass wir für immer auf alles verzichten müssten, was wir in unserer Freiheit vielleicht erkannt haben. Aber wir sollten mit denen, die schwach sind und die noch gewisse Erkenntnislücken haben, mit ihnen gemeinsam versuchen, diese Lücken zu füllen, auszufüllen und bei ihnen ja ein Verständnis zu hervorzubringen, ist ein falscher Ausdruck, sie da hinzuführen, dass sie dann aus dem Wort Gottes auch Dinge für sich sicher erkennen und sagen, so jetzt habe ich es verstanden und so handle ich jetzt und dann bin ich auch voll im Glauben und dann ist es für mich auch in Ordnung und dann ist es auch keine Sünde, wenn ich das eine tue und das andere lasse. Und Paulus versucht, diese Prinzipien einfach mal den Korinthern deutlich zu machen, die auch für uns heute im Zusammenleben wichtig sind, auf meine Mitgeschwister zu achten, auf sie einzugehen und wenn da Unklarheiten bestehen, versuchen, das auch mit den anderen auszuräumen, zu klären. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn du für dich die Dinge klar hast und handelst danach, dann kann es durchaus passieren, dass du einen anderen, der dich in deinem Tun sieht, in eine gewisse schwierige Lage bringst. Den Schwachen, der dann meint, naja, Bruder X oder Schwester Y machen das so, dann mache ich das halt auch so. Sie haben aber innerlich noch gar keine richtige, klare Haltung in ihrer Erkenntnis zu einer Fragestellung erlangt. Dann wäre das für sie schwierig und dann wird also derjenige, der ein schwaches Gewissen hat, bestärkt, Dinge zu tun, die er für sich eigentlich noch gar nicht richtig geklärt hat. Und dann sagt er hier auch, und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Dein Verhalten hat einen negativen Einfluss auf das Verhalten anderer in der Gemeinde. Und immer wieder kommt hier im Korintherbrief auch das so durch, dass klar wird, wir sind als Gläubige am Leib Christi nicht alleine unterwegs. Mein Verhalten als einzelner Gläubiger hat auch immer Auswirkungen auf das gemeinschaftliche Leben. Ich kann mich da nicht rausziehen. Und ob ich es will oder nicht, hat mein Leben, mein Verhalten Auswirkungen auch auf die anderen Geschwister in der Gemeinde. Beispiel, wenn wir ins Alte Testament gucken, Achan, wenn ihr die Geschichte kennt, Achan, der von den Schätzen Jerichos was genommen hat, was Gott angeordnet hatte, es nicht zu tun, bei sich im Zelt vergraben hat, kein anderer wusste was davon Und dann zogen sie los, um die nächste Stadt im verheißenen Land zu erobern. Und es kamen etliche Israeliten zu Tode. Und dann wurde die Sache hinterher besehen und dann kam raus, dass Achan gegen Gottes Anweisung verstoßen hat. Sein Fehlverhalten führte zum Tod vieler aus dem Volk Israel. Und das ist so ein Prinzip, was wir da auch sehen dürfen. Unser Verhalten hat auch immer Auswirkungen auf meine Mitgeschwister. Ein ganz krasses Beispiel, wenn ich mich von meiner Frau trenne, mich scheiden lasse oder fremd gehe, dann hat das nicht nur was mit mir und meiner Frau zu tun, sondern dann hat das immer auch was mit meinem Umfeld zu tun, meinen Kindern, der Gemeinde. Wenn ich als verantwortlicher Bruder aus der Gemeinde ein solches Verhalten an den Tag lege, wird das zu einem Erdbeben in der Gemeinde führen. Das wäre von übel. Das heißt, ich kann nicht immer nur sagen, ich bin ja allein unterwegs und was ich mache, mache ich und die anderen sollen gucken, wie sie klarkommen, sondern wir sind immer eingebettet in die Gemeinschaft der Gläubigen und mein Verhalten hat Auswirkungen auch auf die anderen. Und Paulus macht hier nochmal deutlich, dein Bruder, den du da vielleicht in Versuchung bringst, um dessen Willen ist Christus gestorben. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde ganz viel von dem Blut gehört. Das Blut, was vergossen wurde durch Jesus Christus. Er hat sein Leben geopfert für die Geschwister. Für jeden, der hier ist, der den Herrn Jesus angenommen hat, hat er sein Blut gegeben und er hat sein Leben dafür geopfert. Und das soll den Wert auch jedes Einzelnen hier deutlich machen. Er kaufte durch das Blut Jesu Christi. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit du errettet wirst. Und wer bin ich dann, der ich damit leichtfertig umgehe, mit dir, meinen Mitgeschwistern? Das will er hier durch diese Aussage nochmal deutlich machen, welchen Wert auch die anderen Mitgeschwister haben, dass ich damit nicht leichtfertig umgehe. Vers 12. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich in Ewigkeit überhaupt kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, also wenn ich da merke, ich bin zum Anstoß für andere, dann würde ich lieber ganz darauf verzichten, auf meine Freiheit, die ich in Christus habe, wenn ich damit nämlich dazu beitrage, dass ein Bruder oder eine Schwester ein Problem bekommt, dann muss ich meine Freiheit ein Stück weit einschränken. Und das ist das, diese Prinzipien, die Paulus hier vorstellt, im Verhalten miteinander, untereinander, dass wir lernen, aufeinander Acht zu haben und meine Freiheit, die ich in Christus habe, die unbestritten ist, aber nicht so weit ausdehne, dass ich anderen damit zur Last falle. Und das ist ein ganz normales, ich sag mal, eine normale Erkenntnis, die wir eigentlich auch gelernt haben in unserem Zusammenleben. Meine persönliche Freiheit endet immer da, wo es zu Problemen führt im Zusammenleben mit anderen. Da muss ich meine persönliche Freiheit, die ich in Christus habe, auch zurücknehmen. So, ich fasse nochmal kurz zusammen. 8 Punkte. Erstens, es gibt in manchen geistlichen Fragen nicht nur ein Schwarz oder Weiß, es gibt gewisse Grautöne. Und da gilt es, ein geistliches Prinzip, wie wir es heute gelernt haben, anzuwenden. Erkenntnis auf der einen Seite, aber auch Liebe üben auf der anderen Seite, versuchen, andere mitzunehmen. Wir sehen eine Gefahr, 2. Punkt, wenn wir die Erkenntnis überbewerten, dann kann das auch schwierig werden im Zusammenleben, wenn wir es ohne Liebe praktizieren, diese Erkenntnis. Die Liebe kann uns selber begrenzen und das, was das Gewissen uns vielleicht erlaubt, wo wir eine Freiheit haben, da wollen wir aber aus Liebe zu dem anderen unsere eigene Freiheit ein Stück weit begrenzen. Das Gewissen allein ist auch kein angemessener Führer, wenn wir uns nur auf unser Gewissen verlassen. Es wird von Wort, Wir sollen also das Wort Gottes auch immer wieder studieren und darin nachschauen, was das Wort Gottes zu gewissen Themen sagt. Das Wort und die Liebe sollen regieren. Und das Gewissen ist ja formbar. Unser Gewissen wird verändert auch durch das Lesen des Wortes Gottes. Wir werden dadurch auch immer weiter in eine Richtung geprägt, wo wir Christus ähnlicher werden und die Gedanken Gottes immer besser verstehen. Und deswegen alleine nur das Gewissen ist schwierig. Wir sollten das Wort Gottes zu Rate ziehen und die Liebe regieren lassen in unseren Herzen. Und es gibt unterschiedliche Beschaffenheiten von Gewissen. Auch das haben wir eben hier gesehen. Manche sind eben noch nicht so weit im Glauben fortgeschritten wie andere. Und sie haben ein vielleicht noch anders geartetes Gewissen, als wir es haben. Und wir sollten dann weise und klug damit umgehen und empfindsam dem anderen gegenüber handeln. Und manchmal müssen wir das Gewissen anderer erst mal respektieren. Vielleicht sagen wir, der ist noch nicht so weit im Glauben, aber ich liebe ihn erstmal so, wie er ist. Er darf gerne noch eine Weile im Glauben reifen, vielleicht kommt er ja auch irgendwann zu der Erkenntnis, zu der ich schon gekommen bin. Und man darf sie anhand der Schrift unterweisen, die Geschwister, die da noch nicht so weit sind, damit sie auch im Glauben wachsen. Und was ich eben auch ausgeführt hatte, wir haben durch unser Verhalten Einfluss auch auf die Gesamtheit der Gemeinschaft der Gläubigen. Das sollte uns immer bewusst sein. Zum Schaden, aber auch zum Guten und zur Hilfe und zum Segen der anderen. Und wir wollen uns ganz der vollen Anerkennung der Wahrheit fügen. Die Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden, der wollen wir uns unterordnen. Der Herr Jesus sagt selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen auf ihn hören, wir wollen das tun, was er uns sagt durch sein Wort, wollen das nicht verwässern durch irgendwelche eigenen Erkenntnisse, Empfindungen oder Ausrichtungen, sondern wollen auf den Herrn Jesus in unserem Leben hören. Er ist die Wahrheit und er will eigentlich nur das Beste für uns. Ja, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde uns mit diesem Kapitel 8 beschäftigt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angeregt worden, auch über diese Thematik nachzudenken. Die Freiheit, die wir in Christus haben, der Umgang damit ganz persönlich und auch das Thema Erkenntnis, Wahrheit und Liebe, dass wir das so ein bisschen versucht haben, heute Morgen mal einzuordnen. Und der Herr segne euch hier in eurem Zusammenleben als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass ihr eine Einheit seid nach außen hin. Es darf ruhig mal unterschiedliche Sichtweisen bei dem einen oder anderen geben. Da sollte man dann dran arbeiten, sich aufeinander zubewegen, zu schauen, dass man da auch einmütig wird über gewisse Dinge. Aber ich wünsche euch den Segen Gottes für euer Zusammenleben hier als Gemeinschaft, dass ihr zusammenbleibt, gegründet auf dem Wort Gottes, zusammengehalten durch Jesus Christus, der das Haupt des Leibes ist, und dass ihr auch in Liebe miteinander umgeht, die Liebe, die erbaut, aufeinander Acht habt, so wie der Herr es uns im Philipperbrief auch sagt.